Ja, lass mich zuvor beten, bevor wir diesen wunderbaren Psalm, den Psalm 39, zusammen aufschlagen und ihn lesen. Großer Gott, ja, getrennt von dir können wir nichts. Hab Dank für dein wunderbares Wort. Ja, dein Wort ist unsere Richtschnur, es ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und nicht nur auf dein Wort, sondern auch auf das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist einfach so gut zu wissen, dass wir einen Mittler haben, ein Mittel, den wir so nötig haben. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und auch wir werden heute von dir hören, Herr Jesus Christus. Dank, ja, für diese Möglichkeit, hier zu sein, zu den Geschwistern zu reden. Mögest du sie segnen, ja, durch die Predigt, so auch wie ich auch durch diese Predigt gesegnet wurde beim Studieren. Wir möchten dir in allen die Ehre tun, gepriesen seist du. Amen. Hast du dir schon mal die folgende Frage gestellt? Was die Preise von Gütern in die Höhe schnellen lässt? Oder welche Umstände zu Preisschwankungen führen? Eine Antwort lautet, es ist die Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit, also die Knappheit einer bestimmten Ware, hat einen erheblichen Einfluss auf den Preis einer Ware. Begrenzte Güter, unterbrochene Lieferketten, Ernte- oder Produktionsausfälle. Diese Faktoren können den Preis maßgeblich verändern. Und jeder von uns hat dieses Zusammenspiel aus Verfügbarkeit und Preis erlebt. Sei es an der Tankstelle, im Supermarkt oder auf deiner Kostenabrechnung. Wir sind alle davon betroffen. Jeder von uns kann diese genannten Argumente nachvollziehen. Und selbst die Kleinsten von uns, ja, ihr hattet gerade eine wunderbare Kinderpredigung, auch ich möchte euch mit einbeziehen. Ihr kennt auch das Problem dieser Preisschwankungen. Also Kinder, passt gut auf. Vielleicht wart ihr vor kurzem auf einem Wochenmarkt. Mit einem fröhlichen Gesicht steht ihr vor diesem einen Stand, wo es Lego-Figuren gibt. Und du hast dein Auge auf eine bestimmte Figur geworfen, auf eine bestimmte Lego-Figur geworfen, die dich besonders anspricht. Und fest entschlossen möchtest du diese Figur kaufen. Und dann sagt der Mann, der hinter dem Stand steht, das macht 15 Euro. Und seine Antwort ist, ja, diese Figur ist so besonders, so selten. Und er macht aus einer gebrauchten Lego-Figur ein Investment. 15 Euro für einen Gegenstand, der eine Produktion zwischen 10 und 20 Cent kostet. Ich gebe es zu, mal mehr oder weniger sind wir auf bestimmte Güter angewiesen. Genauso haben wir auch unterschiedliche Interessen, was unsere Einkäufe betrifft. Dennoch möchte ich dich bitten, jetzt genau aufzupassen. Es gibt ein bestimmtes Gut, auf das keiner von uns in diesem Raum verzichten kann. Es ist die Anzahl deiner Tage hier auf Erden. Die Spanne deines Lebens hat einen Anfang und sie hat auch ein Ende. Damit sind die Tage hier auf Erden einer Knappheit unterworfen. Schritt für Schritt gehst du auf dein Ende zu. Und Gott möchte dir diese Realität vor Augen führen, damit du dein Leben nicht vergeudest. Und deshalb wurde dieser wunderbare Psalm 39 für dich aufgeschrieben, auch für dich. Deshalb lass ihn uns gemeinsam zusammen lesen. Psalm 39. Dem Vorsänger, dem Jedutun, ein Psalm Davids. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. Mein Herz entbrannte in mir. Durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge, lass mich mein Ende wissen, o Herr. Und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur eine Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Selah. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeiten machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt nur dir allein. Errette mich von allen meiner Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf. Denn du hast es getan. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Selah. Höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Durch die Erlebnisse eines Mannes hält Gott uns unsere eigene Sterblichkeit vor Augen. Und einer der Grundgedanken des Textes könnten wir folgendermaßen zusammenfassen. So viel Lärm und doch nur ein Hauch. Und nimm dir bitte diese Lektion zu Herzen. Jeder der heute hier Anwesenden muss sich dieser Realität stellen. So viel Lärm und doch nur ein Hauch. In den eben gehörten 14 Versen sind drei wichtige Lektionen für den vergänglichen Menschen enthalten, damit er sein Leben nicht vergeudet. Die erste Lektion, achte auf deinen Mund, die Verse 1 bis 4. Danach, erkenne deine Vergänglichkeit, Verse 5 bis 7. Und zum Schluss, finde deine Hoffnung in Gott, die Verse 8 bis 14. Lektion Nummer 1, achte auf deinen Mund. Der Autor lässt uns in Unklaren, um welche Situation es sich aus dem Leben Davids handelt. Anstatt uns Hintergrundinformationen zu liefern, beginnt er den Vers 2 mit einem Vorhaben. Vers 2, ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Er will lieber schweigen, als zu sündigen. Und dies war kein leichtes Vorhaben. Beim Lesen können wir nachvollziehen, dass es alles andere war als angenehm und leicht. Und dennoch entschloss er sich zu schweigen. Er trifft seine Entscheidung und er bleibt auch dabei. Bitte achte darauf, in welcher Situation er es vorzog zu schweigen oder besser gesagt, in welcher Gegenwart er schwieg. In der Gegenwart des Gottlosen. Für den gottlosen Menschen hat der Gott der Bibel keine Relevanz. Und David stand in der Gefahr, sich weiter an Gott zu versündigen, indem er durch seine Klagen den Gottlosen mehr Argumente liefert, Gott abzulehnen. Aber ist das überhaupt möglich? Kann ich mit meinen Klagen dafür sorgen, dass der ungläubige Mensch weiter sein Herz gegen Gott verhärtet? Ja, durchaus. Weil unser ungläubiges Gegenüber über keinen geistlichen Kontext verfügt. Über keinen geistlichen Kontext. Und was meine ich damit? Der Gottlose glaubt bestimmt nicht an einen guten Gott, der im Leid nur das Beste für seine Kinder will. Ihr kennt ihn alle, diesen Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dein ungläubiger Gesprächspartner wird nie von sich selbst auf Römer 8, Vers 28 kommen. Im Gegenteil, er ist eher versucht, über Gott und über den Gerechten zu spotten. Na, David, wo ist dein Gott? Schau dich doch nur an. Wir können davon ausgehen, dass die Gottlosen aus Vers 2 nicht gut auf David zu sprechen waren. David ging sogar so weit, ganz in ihrer Gegenwart zu schweigen. Selbst gute Sachen sprach er nicht an in ihrer Gegenwart. Vers 3, ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten. Er tat in dieser Situation das einzige Richtige. Er wollte sich nicht mit seiner Zunge versündigen. Das Richtige zu tun ist nicht immer leicht. Das wissen wir. Und eine große Qual lag auf diesem Mann Gottes. Und beim Lesen dieser Zeilen können wir richtig mitfühlen, wie es David ging. Aber mein Schmerz fraß in mir, mein Herz entbrannte in mir. Der Druck wurde immer höher. Durch mein Nachsinnen, wie David es nennt, spitzt sich die Situation immer weiter zu. Das Nachsinnen entfachte einen Flächenbrand in seinen Herzen. Es breitete sich immer mehr aus, bis er endlich sein Schweigen brach. Es war an der Zeit zu reden. Rede, David, bring es über die Lippen, beende deine Selbstkasteiung. Und wir werden gleich erfahren, an welche Person sich David wandte, als er sein Schweigen brach. Aber lasst uns kurz darüber reden, warum es so wichtig ist, auf seinen Mund zu achten. Was sagt Jakobus in seinem Brief über die Zunge? Er beschreibt sie als ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Jakobus 3, Vers 5. Weiter heißt es, Vers 8 und 9, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Deshalb belasst uns nicht die Macht und die Gefahr unserer Worte unterschätzen. Und David schwieg aus gutem Grund. Und jetzt können wir uns fragen, dürfen wir nicht mit Ungläubigen über unser Leid reden? Die Personen, die David gegenüberstanden, sie wollten ihnen nichts Gutes. Aber könnte man sagen, aber was ist, wenn sie uns wohlgesonnen sind? Kann ich mit ihnen nicht über meine Sorge reden? Denkt daran, sie haben eine völlig andere Perspektive auf das Leben. Sie sind nicht in der Lage, Leid aus einer geistlichen Sichtweise zu bewerten. Und natürlich sind nicht alle Antworten falsch, die stell dir vor, du bist schwer krank. Entschuldigt, dass ich dieses Beispiel nehme. Stell dir vor, du bist schwer krank. Und du wendest dich im Vertrauen an deinen Arzt. Was in diesem Fall völlig richtig ist. Aber bitte pass gut auf. Als Mediziner kann er dir einen fachlichen Grund nennen, was zu deiner Krankheit geführt hat. Das kann er tun. Ja? Aus medizinischer Sicht kann er das Warum erklären. Er wird aber niemals sagen, dass diese Krankheit, unter der du gerade leidest, dir zum Besten dienen muss. Und er wird nie sagen, dass der souveräne Gott diese Situation benutzt, um dich Christus ähnlicher zu machen. Ja, sie mögen Fachmänner sein in verschiedensten Disziplinen, Wissenschaft, Bildung, Medizin. Sie haben aber null geistliche Expertise. Sie sind unfähig, die wichtigen Fragen deines Lebens zu beantworten. Was ist der Sinn deines Lebens? Warum musst du leiden? Und sie können dir auch nicht sagen, wo du hingehst, wenn du hier deine Augen schließt. Und natürlich hat es auch einen Wert, mit solch einem Mensch zu konsultieren. Ich denke, es ist in Ordnung, über deine Situation mit deinem Arbeitgeber zu reden, dass er sich in dich hineinversetzen kann. Aber wenn du dein Leid einem Gottlosen klagst, dann achte darauf, dass du selbst die richtige Perspektive hast. Achte darauf, dass du fest bist und dass du die Situation nutzt, um deinen Gott zu verherrlichen. Und wenn du es tust, dann erwarte aber nie biblische Wahrheiten von ihnen. Und ich selbst auch, wir Christen stehen in der Gefahr, unbiblischen Rat zu geben oder Probleme aus menschlicher Sicht zu beurteilen. So oft reden wir über unser Problem, als wäre Gott nicht in der Lage, dies zu lösen. Kennt ihr das? Und deshalb lasst uns lieber uns auf Gottes Eigenschaften zu fokussieren, anstatt auf die Umstände zu starren und zu klagen. Hör auf, an Gott zu zweifeln. Dein Zweifel an Gott befeuert den Zweifel des Ungläubigen. Wir haben uns die erste wichtige Lektion angeschaut. Achte auf deinen Mund. Die zweite Lektion, erkenne deine Vergänglichkeit, die Verse 5 bis 7. Erkenne deine Vergänglichkeit ist die zweite wichtige Lektion für den vergänglichen Menschen, damit er sein Leben nicht vergeudet. Die Verse 5 bis 7, lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur handbreitenlang hast du meine Tage gemacht und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch, Selah. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeiten machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer einsammeln wird. Am Ende von Vers 4 haben wir gelesen, dass David sein Schweigen bricht. Da heißt es, mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer angezündete. Da redete ich mit meiner Zunge, er bricht sein Schweigen. Und in Vers 5 finden wir, wohin David sich wendet. Er wendet sich an seinen Gott und nicht an den Gottlosen. Aus Vers 2. Wir haben eben gelesen, da redete ich mit meiner Zunge. Die Zunge, die zuvor geschwiegen hat und in Zaum gehalten wurde, wendet sich jetzt an Gott. Und deine Zunge wurde nicht nur geschaffen, damit du mit anderen Menschen kommunizierst, sondern auch dafür, um mit Gott zu reden. Deine Zunge ist da, dass du zu Gott reden kannst oder um mit ihm zu reden. Aber was sagt David zu Gott in diesem Psalm? Lass mich mein Ende wissen. Das ist das. Das ist das, was er wissen will. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Er beginnt mit einer Bitte. Mit einer Bitte, die auf seinem Herzen liegt. Ein Wunsch, der sowas von außergewöhnlich ist. Dieser Mann leidet Qualen und stellt die Frage nicht nach dem Warum. Nicht nach dem Warum. Oder wie lange er noch leiden muss, sondern lass mich mein Ende wissen, o Herr. In anderen Worten sagt er, Gott lehre mich. Gott lehre mich, du bist mein Schöpfer. Halte mir meine Vergänglichkeit vor Augen. Lass mich zuerst ernsthaft über meine Sterblichkeit nachdenken, bevor ich den Wunsch nach Linderung äußere. Das ist seine Haltung. Sein Wunsch nach Befreiung aus dieser schmerzlichen Situation wird er noch äußern. Das kommt noch, aber zuvor möchte er erkennen, wie vergänglich er ist. Dieses Thema war für David wichtiger. Es ist seine eigene Vergänglichkeit, um die es geht. Und die Vergänglichkeit des Seins hat auch eine persönliche Komponente. Es ist eine persönliche Sache. Er möchte zuerst über die Knappheit seiner eigenen Tage reflektieren, bevor er über den Verfall des Menschen im Allgemeinen nachdenkt. Und sein Fazit lautet: Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende, im Gegensatz zu David, im Gegensatz zu uns. Und David vergleicht sein Leben mit einer Handbreite von Tagen. Im Gegensatz zu Gottes Ewigkeit. Schau dir mal halte mal deine Hände und schau an, wie breit es ist. Und das steht symbolisch für die Dauer deines Lebens. Er zieht den richtigen Vergleich. Seine Lebensdauer ist nichts im Vergleich zu Gott. Er schaut nicht auf andere Menschen und wie lange sie leben, sondern er schaut auf Gott und Gott ist ewig. Und diese Wahrheit gilt nicht nur für seine Lebensdauer, sondern auch für die Lebensdauer aller Menschen. Sterblichkeit, Zerfall, Vergänglichkeit betrifft uns alle. Bei diesem Thema kann sich niemand wegducken. Und auch hier kommt er zum gleichen Fazit. Wahrlich, jeder Mensch, pass gut auf, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeiten machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer einsammeln wird. Ja, was will er uns lernen? Vers 6. Würdest du den kräftigsten, den mächtigsten, den einflussreichsten Menschen der Welt nehmen und sein Leben studieren, würdest du zum gleichen Ergebnis kommen. Auch dieser Mensch ist nur ein Hauch, ob König oder Bettler. Auf alle wartet der Tod. Er ist der große Gleichmacher. In der Kürze ist es wieder soweit, wenn diese Herbstmorgene kühler werden und dein Atem für einen kurzen Moment sichtbar wird. Dann denk an den Psalm 39, nur ein Hauch. Das ist dein Leben. Das ist das Bild, was dafür verwendet wird. Was für eine kraftvolle Bildsprache wir in diesem Psalm finden. Und wir sterblichen Menschen, anstatt es anzuerkennen, machen so einen großen Lärm um die Nichtigkeit. Wir streben nach Gütern, die an eine materielle Welt gekoppelt sind. Und du wirst eines Tages diese Welt mit leeren Hemd verlassen. Oder mit leeren Händen verlassen. Das heißt, denk daran, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dein Sarg hat keinen Kofferraum. Du kannst diesen ganzen Krempel nicht mitnehmen. Sehr ernüchternd, diese Wahrheit, oder? Und das ist das, was wir brauchen. Dass wir das verstehen im Leid. Er sagt in Vers 5, ich lese mal vor: Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur handbreitenlang hast du meine Tage gemacht. Die Dauer meines Lebens ist nichts. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, sehr ernüchternd, aber auch heilsam. Es ist heilsam, darüber nachzudenken. Aber was meine ich damit? Warum ist es gut, als leidender Christ über seine Vergänglichkeit nachzudenken? Weil unser Leben nur ein Hauch ist und die Ewigkeit endlos. Schwere Bedrängnis wird in Anbetracht der bevorstehenden Ewigkeit leicht. Es wird leicht. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Eine gewichtige Herrlichkeit. Weil wir flüchtig sind, ist auch unsere Drangsal flüchtig. Aber dieser Trost, von dem ich hier rede, gilt nur für den Christen. Er gilt nur für die, die Christen sind unter uns. Und bevor wir diesen Abschnitt verlassen, möchte ich noch Fragen an dich stellen. Wohin wendest du dich in deinem Leid? Zuerst an Menschen? Wendest du dich zuerst an Menschen? Ja, es ist nicht falsch. Danke, dazu komme ich noch, aber zuerst ist eine Frage gewesen. Zuerst an Menschen? Wie gesagt, es ist nicht falsch, mit gläubigen Menschen über deine Not zu reden. Aber denk dran, bevor du zum Hörer greifst, bevor du eine Nachricht tippst, wende dich zuvor an Gott. Rede mit Gott. Er will nicht die letzte Position auf deiner Telefonliste sein. Er will, dass du ihm vertraust, dass du zu ihm sprichst. Und dann hol dir Rat ein. Hol dir von guten Ratgebern ein, die gläubig sind. Und die Frage, Gott, warum lässt du mich leiden, gehört auch zu unseren Standardfragen im Leben. Und besonders, wenn es uns selbst erwischt, ist es nicht so? Aber lasst uns wie David den richtigen Wunsch äußern. Gott, lehre mich. Gott, lehre mich. Du bist mein Lehrer, ich bin dein Student. Du bist mein Meister, ich bin dein Jünger. Mein ewiger Gott, zeige mir durch dein heiliges Wort, wie vergänglich ich bin. Und dass mein Leid in Anbetracht der Herrlichkeit nicht ins Gewicht fällt. Der Wunsch, von Gott belehrt zu werden, gehört zum Leben eines Christen dazu. Und Gott, er lehrt uns auf unterschiedliche Weise. Durch sein Wort, die Bibel. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Gottesdienst mit einer Schriftlesung begonnen wird. Er lehrt dich durch eine Predigt, durch den Austausch mit anderen Geschwistern und er lehrt dich durch seine Gemeinde. Du wirst hier in der Gemeinde, wirst du gelehrt. Durch Gott. Gott gebraucht die Gemeinde dazu. Aber er gebraucht auch die Umstände, um dich zu verändern. Um dich zu lehren. Er lenkt sie. Er will dir damit was zeigen. Verdrängst du den Gedanken, was deine eigene Sterblichkeit betrifft? Manchmal denkt man, Sterben ist nur was für alte Leute. Ist falsch. Es ist falsch. Jeden kann es von uns treffen, egal wie alt du bist. Und keiner geht von uns gern auf Beerdigung. Und dennoch gehört es dazu. Es gehört zum Leben dazu. Und ich sage dir, nimm dir Zeit, geh über einen Friedhof, schau dir die Gräber an und lies dir die Inschriften durch. Prediger 7, Vers 2 sagt, besser man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Es ist besser, auf eine Beerdigung zu gehen, als auf eine Feier. Warum? Weil du dort was über das Leben lernst. Und deshalb sage ich, nimm die Belehrung an. Selbst in solchen schweren Momenten, nimm sie an. Sie kommt von Gott. Reflektiere darüber. Lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, wir kennen ihn. Die erste Lektion war, achte auf deinen Mund, die Verse 1 bis 4. Danach, erkenne deine Vergänglichkeit. Und zum Schluss, finde deine Hoffnung in Gott. Finde deine Hoffnung in Gott, die Verse 8 bis 14. Dies ist die dritte wichtige Lektion für die vergänglichen Menschen, damit er sein Leben nicht vergeudet. Vers 8. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf, denn du hast es getan. Nimm deine Plage von mir. damit ich vergehe wegen der Schlägen deiner Hand. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch, Selah. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Aus menschlicher Sicht war David mit seinem Latein am Ende. Er hat es verstanden, alles inklusive ihm selbst ist vergänglich. Und zu Recht kann auf die Frage aus Vers 8: Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Nur eine richtige Antwort geben. Meine Hoffnung gilt dir allein. Das Nachsinnen über seine Vergänglichkeit oder über unsere Vergänglichkeit sollte uns dorthin führen. Meine Hoffnung gilt nur dir allein. Nur Gott allein ist es wert, als Hoffnung angesehen zu werden. Und jetzt ist es an der Zeit, für David nach Errettung zu rufen. Jetzt kommt es. Aber vor was muss David errettet werden, können wir uns fragen. Vor was? So oft finden wir in den Psalmen, dass David von Feinden bedrängt wird. Aber diesmal jagt ihn was anderes. Ein Feind, den er nicht loswerden kann. Es ist seine eigene Sündenschuld, die im Text als Übertretung beschrieben wird. Egal, wohin er flüchtet, er nimmt seine Schuld mit sich. Die Sünde ist immer mit ihm. Hier wird uns klar, dass David sein Leiden selbst verschuldet hat. David hat in diesem Fall sein Leiden selbst verschuldet. Dennoch möchte ich sagen, auch wenn du zu Unrecht leidest, dennoch denk über deine Vergänglichkeit nach. Es ist heilsam in beiden Fällen. Und in manchen Psalmen muss David zu Unrecht durch die Hände seiner Feinde leiden. Auch das finden wir. Diesmal ist er aber selbst schuld. Er hat Spott und Strafe verdient. Und deshalb auch diese Bitte in Vers 9. Errette mich von allen meiner Übertretungen. Meiner. Nur Gott kann diese Schuld tilgen. Davids Sünde war ein Angriff auf den heiligen Gott. Deshalb kann auch nur Gott seine Schuld tilgen. Obwohl Davids Leben nur ein Hauch ist, ist seine Sündenschuld alles andere als wenig. Das Leben ist nur ein Hauch, aber die Schuld der Sünde ist unfassbar schwer. Und wir sind nicht mal in der Lage, eine einzige Sünde zu begleichen. Diese Nummer ist zu groß für dich, gib auf. Du kannst es nicht. Du kannst das Problem der Sünde nicht selbst lösen. Und in Vers 10 sagt er, denn du hast es getan. Was ist damit gemeint? Hier redet er zu Gott, denn du hast es getan. Er weiß, dass die Strafe, die gerade auf ihm liegt, von Gott kommt. Er hat gesündigt und die Strafe Gottes liegt auf ihm. Und wir können die Heftigkeit dieser göttlichen Korrektur aus den Worten Davids ableiten. Denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Hier nicht das Schicksal zugeschlagen. Oder Gott hat es einfach zugelassen. So oft sagen wir, ja, Gott hat es einfach zugelassen. Die Worte zeigen ganz klar, es ist Gottes Hand, die David züchtigt. Und wir können froh sein, dass unser Leid nicht durch einen unpersönlichen Schicksalsschlag hervorgebracht wurde. Warum? Warum ist es gut, nicht einem unpersönlichen Schicksal ausgeliefert zu sein? Weil wir einen persönlichen Gott haben, der gerecht, aber auch barmherzig und gnädig ist. Das ist so wunderbar daran. Wir verlassen uns auf Gott, der unser Schrei nach Vergebung und unser Flehen nach Linderung hört. Er kann es hören. Und deshalb rufen wir zu Gott. Genau das lernen wir auch in Vers 13. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. In Davids Leben gab es viele Gründe für Trauer und Tränen. Und wir finden einiges in der Bibel dazu, aber diesmal war das Problem hausgemacht. Es war hausgemacht. Und er bezeugt es selbst. Kannst du es in diesem Text sehen, dass er es selbst zugibt? Und in Vers 13 bezeichnet sich David selbst als ein Fremdling und als ein Gast, wie seine Vorfahren zuvor. Als Fremdling ist er sich bewusst, dass er ein anderes Zuhause hat. Ein Gast, der auf Durchreise ist, benötigt Schutz und Hilfe. Aber was meint David damit? Hier geht es um mehr als um den Gedanken, an einem physischen Ort fremd zu sein. Denkt dran, der größte Teil der Verse im Psalm 39 redet über die Vergänglichkeit. Er redet über die Vergänglichkeit des Menschen. Damit will der Schreiber zum Ausdruck bringen, dass seine Zeit hier auf Erden begrenzt ist, dass seine Tage gezählt sind. Und seine Existenz ist am Vergehen. Und deshalb ist er auf Gottes Gunst angewiesen. Er weiß, er ist nur auf der Durchreise. Es ist nur eine kurze Zeit hier. Im letzten Vers des Psalms finden wir die folgenden Worte: Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde. Hier geht es nicht darum, dass Gott aufhören soll, David zu beachten, sondern der Blick Gottes wird hier mit Strafe in Verbindung gebracht. Natürlich möchte David, dass Gott weiter auf ihm achtet. Na klar, es ist sein Gott, er will es. Und es ist auch so tröstend zu wissen, dass wir einen Gott haben, der auf uns achtet. Aber wir kommen zum Schluss: Er kann erst wieder Freude in sein Leben einkehren, wenn Gott seinen strafenden Blick von David abwendet. Aber wenn er hier von Freude redet oder Frohsein redet, dann liegt der Fokus nicht auf Wohlstand. Bitte nicht falsch verstehen. Weil Wohlstand auch flüchtig ist. Ist alles flüchtig. Das hat er zuvor gesagt. Er wünscht sich die verbleibende Zeit auf Erden, für seine verbleibende Zeit, dass diese Zeit nicht durch Sünde seine Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Das ist sein Wunsch. Er will nicht, dass die Sünde zwischen ihm und Gott steht. Und Vers 14 sagt er: Bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Der Schreiber dieser Worte hat keine Zeit mehr auf Erden zu vergeuden. Später in der Ewigkeit wird es keine Sünde mehr geben, damit auch kein Grund betrübt zu sein. Dennoch ist es wichtig, wie wir hier unser Leben verbringen. Ganz wichtig, liebe Geschwister, das Leid in deinem Leben ist nicht immer auf Gottes Züchtigung zurückzuführen. Also lasst uns nicht, wenn jemand krank ist, gleich denken, es ist eine Strafe Gottes. Das ist damit nicht gemeint. Ja? Gott verwendet das Leid in den Leben, in deinem Leben, um dich mehr und mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. Du sollst dadurch Christus ähnlicher werden. Aber wenn Sünde im Spiel ist, wird der Geist Gottes es dir zeigen. Genau wie es hier in diesem Fall war. Denk daran, du hast ein neues Herz. Damit hast du auch eine ganz andere Einstellung zur Sünde. Gläubig oder ungläubig, auch wir stehen in der Gefahr zu sündigen. Auch du sündigst noch, auch wenn du ein Christ bist. Genau wie dein ungläubiger Nachbar. Du kannst genervt deinen Tag beginnen. Ja, die Kinder wollen sich nicht fertig machen für die Schule. In der letzten Nacht hast du schlecht geschlafen, ja, weil dein Nachbar die Nacht zum Tag gemacht hat. Und schnell schaufelst du dir Müsli in den Mund. Und nebenbei suchst du noch dein Portemonnaie. Später stehst du dann fassungslos am Bahnsteig, weil deine S-Bahn ausgefallen ist. Und damit ist der Termin, den du hast, nicht mehr einzuhalten. Und dieses Beispiel kann auf uns alle zutreffen. Auch wir haben eine kurze Lunte. Aber woran wird es sichtbar, dass du ein Christ bist? Weil du sowas nicht erlebst? Nein, du erlebst das Gleiche. Woran wird es sichtbar, dass du ein Christ bist? Es wird sichtbar, wie du dann mit der Sünde umgehst. Das ist das, wie du mit deiner Sünde umgehst. Tut es dir leid? Wendest du dich an Gott? Bittest ihn um Vergebung? Das zeigt, ja, dass du ein neuer Mensch bist, eine neue Kreatur. Du willst nicht mehr so weiterleben. Und manchmal brauchen wir länger, um unsere Schuld vor Gott einzusehen. Und in jedem Fall wird der Geist Gottes an deinem Gewissen arbeiten. Denk dran, du hast ein neues Herz, du bist eine neue Kreatur. Er wird dran arbeiten. Und ich sage dir, egal wie abgestumpft dein Gewissen vor deiner Bekehrung war, der Geist Gottes wird mit der Hilfe seines Wortes dein Gewissen wieder schärfen. Und bei all dem Leid, was David tragen musste, glaubt er an einen liebenden Gott, der nur das Beste für ihn will. Und selbst in dem Moment, wo Gott ihn züchtigt. Züchtigung ist nicht der Grund, sich von Gott abzuwenden. Im Gegenteil, sie bringt uns näher zu Gott. Wenn Gott dich züchtigt, bringt er dich näher zu ihm. Sünde dagegen entfernt dich von Gott. Also, seine Korrektur führt uns wieder zurück zu Gott. Der Psalm 39 gehört zum Alten Testament. Und jetzt ist der Gedanke, dass Gott züchtigt, noch zeitgemäß, würden einige sagen. Gibt es das? Das ist doch Altes Testament. Wir leben ja im Neuen Bund. Aber wie sieht es im Neuen Testament aus? Was sagt das Neue Testament dazu? Finden wir da einen Gott, der züchtigt? Hebräer 12, Vers 5 und 7. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht. Wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst, den wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Den wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das steht im Neuen Testament. Und später sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass alle, die keine Züchtigung von Gott bekommen, unecht und keine Söhne Gottes sind. Deshalb müssen wir auch, ganz wichtig, müssen wir Züchtigung, wenn Gott dich züchtigt, nicht mit Gericht verwechseln. Das Gericht erfolgt am Gottlosen. Und die Zucht erfolgt an dem Gläubigen. Und auch wenn es schwer ist in diesem Moment, wenn du von Gott gezüchtigt wirst, es ist ein Privileg. Es gehört dazu, weil er dich liebt. Er will das Beste für dich. Er will sich verherrlichen. Also, es gibt keinen Unterschied zwischen, wie einige gerne sagen, dem Gott des Neuen und des Alten Testaments. Es ist der gleiche Gott. Und manchmal bringen wir eben das Neue Testament sehr stark mit Gnade in Verbindung im Vergleich zum Alten Testament, aber es ist falsch. Auch dort finden wir, ja, im Alten Testament, dass Gott gnädig und barmherzig ist. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Da offenbart sich Gott seinem Knecht Mose. Und der Herr ging vor sein Angesicht vorüber und rief. Achte gut drauf. Achte darauf, was Gott über sich selbst sagt. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und treu. Es gibt keinen Unterschied. Es ist der gleiche Gott. Er ist gnädig und barmherzig, damals wie heute. Und die, die er liebt, die züchtigt er, damals wie heute. Ja, was für ein Geschenk wurde uns zuteil. Uns, die wir so viel Lärm um nichts machen und doch nur ein Hauch sind. Deshalb achte auf deinen Mund. Erkenne deine Vergänglichkeit, finde deine Hoffnung in Gott. Vergiss bitte nicht, diese drei wichtigen Lektionen für die vergänglichen Menschen dienen dazu, dass du dein Leben nicht verschwendest, damit du dein Leben nicht vergeudest. Nimm es dir zu Herzen. Die Zeit hier auf Erden ist nur ein Hauch, aber auch extrem kostbar. Die Knappheit der Tage macht dein Leben so wertvoll. Das stimmt. Die Knappheit der Tage. Aber wisst ihr, was noch viel wertvoller macht? Die Beziehung zu Gott. Das ist das. Würdest du mehrere Jahrhunderte leben können? Das geht nicht, aber würdest du es? Und hättest Gott nichts, es wäre nichts. Und hättest du nur ein kurzes Leben, du würdest Gott kennen, das ist das Größte. Und ich frage dich, wo sind all die Mächtigen hin? Die Außergewöhnlichen, die begabten Männer und Frauen der Vergangenheit, wo sind sie jetzt? Sie haben Weltreiche gegründet und andere Weltreiche bezwungen. Sie erforschten Medikamente, die die Krankheit von vielen Leuten linderte. Sie inspirierten und begeisterten uns in Konzertsälen in großen Stadien. Ich frage dich, wo sind sie jetzt? Wo sind diese Männer und Frauen der Vergangenheit? Und ich sage dir, so viel Lärm und doch nur ein Hauch. Hast du schon mal überlegt, was sie zahlen würden? Was diese Menschen zahlen würden, um nur einen Tag wieder leben zu können? Und solche Menschen haben wir bewundert und sogar beneidet? Willst du wirklich was über das Leben lernen? Ist das dein Ziel? Dann lass dich von Gott in seinem Wort unterweisen. Aber ich muss dich fragen, kennst du Gott? Ich rede nicht von einem Fantasiegott, sondern von dem ewigen Gott der Bibel. Wenn es um dein Leben geht, kannst du es dir nicht erlauben, mit schlechten Rat von Menschen anzunehmen, sondern wende dich an Gott. Sie sagen dir, das wird schon. Oder so oft muss ich den folgenden Satz auf Beerdigung hören. Er ist jetzt an einem besseren Ort. Sind das Ratschläge, die dir weiterhelfen? Und ich sage dir, deine Hoffnung und Sicherheiten schwinden dahin. Es wird Zeit, deine Hoffnung in Gott zu finden. Auf euch wartet die Ewigkeit. Es wartet die Ewigkeit. Es ist nur eine Frage, wo dein Platz in dieser Ewigkeit sein wird. 10 von 10 Menschen werden sterben. Alle müssen dadurch. Und nach dem Tod wird es nur 2 unterschiedliche Bestimmungen geben. Eine Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes oder eine Ewigkeit unter dem Zorn Gottes. Du hast heute die Wahl. Heute hast du die Wahl. Vertraue darauf, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Bist du ein Sünder? Bist du ein Sünder? Ich hoffe, dass ich niemanden in diesem Raum mehr davon überzeugen muss. Jeder von uns verfehlt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben soll. Eine Sünde in deinem Leben reicht. Und du hast damit den heiligen Zorn Gottes verdient. Du hast es verdient. Aber jetzt in diesem Moment geht es darum, dass dir vergeben wird. Jetzt. Und dies kann nur Gott allein. Und Gott, der Sohn, sorgte dafür, dass Gott, der Vater, dir vergeben kann. Gott hat es selbst in die Hand genommen. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schriften. Das tat er für dich, mein Freund. Der schlechteste Tag auf Erden, egal wie schlimm, wird immer noch besser sein als ein Augenblick in der Hölle. Dies hat der gottlose Mensch zu erwarten. Der Mensch, der Gott ablehnt, hat das zu erwarten. Und ich frage dich, hast du deine Hoffnung auf Christus gesetzt? Bist du all in gegangen? Vertraust du Gott? Wenn ja, dann passt gut auf. Der beste Augenblick hier auf Erden wird ein Nichts sein im Vergleich zur Herrlichkeit, die du bei Christus haben wirst. Das, was er für dich vorbereitet hat, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, das sagt Jesus. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel für die, die hier fremd sind, für die, die hier Gäste auf Erden sind. Dort gehst du hin. Halt durch, lieber Bruder, halt durch, liebe Schwester. Das Leben ist kurz, genau wie das Leid. Und wohin du hingehst, kann kein Schmerz, kann kein Leid dir folgen. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blume. Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist richtig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Lasst mich beten. Jesus Christus, hab Dank. Hab Dank, ja, für diesen wunderbaren Psalm. Danke, dass du uns gegeben hast, damit wir unsere eigene Sterblichkeit erkennen können. Du tust es, damit wir weise werden, aber auch damit wir getröstet werden. Du weißt, wie es uns allen geht. Du weißt, was wir zu erleiden haben. Sei es verschuldet, sei es unverschuldet. Du gebrauchst das, um uns dir ähnlicher zu machen, Jesus Christus. Gebrauche du es. Mögen wir damit richtig umgehen, wenn wir Schuld in unserem Leben haben. Aber lass es unser Wunsch sein, dass wir sagen, Gott, lehre mich. Gott, lehre mich. Zeig es mir. Ich will es wissen, dass meine Zeit begrenzt ist. Damit ich den Wert erkenne, damit ich zu dir mich flüchte, zu dir, den allein wahren und ewigen Gott. Da will ich hin, dort ist meine Hoffnung, Jesus Christus. Hab Dank dafür. Segne du diese Geschwister, möge dieser Psalm 39 sie weiter begleiten. Lass diese Worte, diese Verse ein Trost für sie sein. Gepriesen seist du. Amen.